Fandet ihr das Video? Krass, ne? Das hat meine Frau mir die so letzte Woche gezeigt und wir dachten, boah, das wäre so hammer, genau das Richtige für Muttertag zu zeigen. Und ohne völlige Absprache, keine Ahnung, Becky, wer drauf gekommen ist, sehen wir heute Morgen das. Und ich dachte, das muss meine Frau irgendwie in die Wege geleitet haben. Und sie so, warst du das? Ich so, nö. Weil das war halt auf Englisch, ne? Und wir wussten nicht, dass es das auch mit Untertiteln gibt. Deswegen hammer. Ja, es ist Muttertag, würde man annehmen, dass ich heute über Mütter, Frauen spreche, richtig? Es ist, wie wir schon gehört haben, der Tag, den der Herr gemacht. Ja, und ich habe das Mikro. eine Sache, die ich einfach nicht... ich gedacht habe, die ich nicht lassen kann, zu sagen, in Ehre von Müttern. Und ich weiß, wir ehren Mütter an jedem Muttertag. Wer weiß, was Donnerstag war? Das ist das, was oft ein bisschen untergeht, oder? In unserer Gesellschaft. Vatertag. Muttertag wird riesengroß gefeiert und Vatertag ist, naja, ist das, war das jetzt? War das nicht? Und so, was ist das überhaupt? Und da kam mir echt die Frage auf, wieso ist das? Wieso ist das? Und also ironischerweise werde ich heute über Väter, über Papas predigen am Muttertag. Weil ich glaube, das ist das Beste, was wir den Müttern Gutes tun können. Mit dem Titel, wo ist mein Vater oder wo bist du Papa? Ganz kurz, bevor ich dazu komme, ich wollte noch eine Sache zur Ehre der Mütter. Ich habe 5 Kinder, ich bin 5-mal bei der Geburt dabei gewesen, 4-mal davon hat meine Frau es komplett ohne Schmerzmittel oder Infusion, was ihr kennt das, was es ja gibt, wo man dann halt nichts mehr spürt, weil es gelähmt wird, komplett ohne gemacht. Und ich kann sagen, das alleine ist schon ein Grund dafür, Muttertag zu feiern und Mütter zu ehren, dass sie bereit sind, diesen... ne, etwas größer als das, wo es rauskommt, hinauszudrücken und diese Schmerzen zu erleiden, zu erdulden. Ich kann nur sagen, nach jedem Mal, wenn ich im Geiste zumindest auf die Knie gegangen hab gedacht, Gott, danke, Jesus, dass ich kein Kind gebären muss. Deswegen ist es der Fluch der Frau. Spaß. Also, ich möchte direkt einsteigen, weil ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Wenn ich nicht fertig werde damit, weil ich möchte nicht hindurchrauschen, ja, ich möchte mich schon fokussieren auf das, was Gott vorhat und direkt einsteigen. Aber falls ich nicht fertig werde, habe ich das Glück, oder du hast das Glück, in 2 Wochen, dass ich wieder predigen darf. Das heißt, wenn ich nicht fertig werde, wird Teil 2 kommen. Wenn ich heute durchkomme, werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal über Sex sprechen. Also so oder so hast du guten Grund zurückzukommen. Amen. Okay, ich habe folgende Infos aus wirsindalleinerziehend.de gefunden. Und zwar, ich lese das jetzt einfach mal durch. Wenn ihr nicht von Anfang an den Punkt versteht, worum es geht, es wird sicherlich darauf hinlaufen, dass es irgendwann so klack macht, hoffe ich zumindest. Und was mir wirklich wichtig ist, wie ich schon gesagt habe, ich möchte nicht hindurchrauschen. Ich möchte, dass es nicht einfach nur eine Botschaft ist, die man hört, sondern ich bin davon überzeugt und ich glaube, dass Gott Heilung bringen möchte. Während des Wortes, weil es ist sein Wort und sein Wort ist mit Kraft, ja. Leere Worte bringen nichts. Alles andere wäre unnütz. Wenn Gott nicht kommt mit seiner Kraft und dein Herz anrührt, dann ist alles umsonst, okay? Das ist das Ziel, darum geht es. Deswegen, wichtiger als alles andere, wenn du nicht jedes Wort verstehst, aber empfange sein Herz für dich. Weil darum geht es. Nur so können wir transformiert werden, nur so können wir verändert werden. Amen. Also, alleinerziehend.de habe ich folgende Infos gefunden. 91% alle Alleinerziehenden sind Mütter. 91%. 20% der Familien sind alleinerziehend. Dies bedeutet eine Steigerung um 50% in den vergangenen 15 Jahren. Nur 4% der Alleinerziehenden finden wieder mit dem alten Partner zusammen. 1.500.000, also 1,5 Millionen Mütter und 157.000 Väter sind alleinerziehend. Nur 4% aller Alleinerziehenden haben sich bewusst für eine Einelternschaft entschieden. Das ist also nicht so, du hinkommst und sagst, das will ich jetzt, das wird so, sondern es passiert, ohne dass man es möchte. Ja. 4% haben sich nur dafür entschieden. Bei dem Rest ist, was auch immer passiert, während der Ehe Dinge passieren. 55% aller Alleinerziehenden bleiben maximal 2 Jahre alleinerziehend und gehen dann wieder in eine Partnerschaft. Weil es bleibt immer die Sehnsucht, mit jemand anderem zusammen zu sein. Keiner möchte allein sein. Gut ein Viertel, also 28,4% aller Einjährigen sowie 51% aller Zweijährigen werden beispielsweise in Kitas betreut. 55% der Arbeitslosen und Alleinerziehende sind von Armut betroffen. Vollzeit, in Klammern Vollzeiterwerbstätige Alleinerziehende, 5%. 69% aller Alleinerziehenden haben ein Kind. 25% haben 2 Kinder, 5% haben 3 Kinder, 1% stolze 4. Darunter gibt's nichts mehr. Also ich bin nicht mehr auf der Liste drauf. Wäre nicht mehr auf der Liste drauf, weil ähnliche Tendenz ist es auch bei Familien, nicht nur bei Alleinerziehenden. Das lese ich aber gleich noch vor. Thema Abtreibung. Im Jahr 2017 wurden laut dem Statistischen Bundesamt deutschlandweit insgesamt 101.209 Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen. Das ist insgesamt in den letzten Jahren zurückgegangen. Ist schon ermutigend. Ja, also wenn du dafür gebetet hast, positiv, es ist zurückgegangen. Trotzdem über 100.000 ist immer noch viel zu viel. Über 100.000 tote Kinder mit Riesenpotenzial und großer Berufung. Okay, jetzt nochmal die Statistik im Allgemeinen bei Familien. 2 Kinder haben 7%, der Leute haben 2 Kinder, 3 Kinder haben 1%, 4 Kinder 0,2 und mehr als 4 ist schon 0%. Ja? Also 5 geht nicht mehr und 6 Stefan schon gar nicht. Absoluter Ausnahmestand. Was möchte ich jetzt, worauf ich hinaus möchte, ist, was ist das Resultat? Was passiert? Was passiert? Immer weniger Kinder, die geboren werden, werden teilweise abgetrieben. Die, die auf die Welt kommen, werden in Kindertagesstätten, Kitas gesteckt. Und das ist oft bei alleinerziehenden Frauen, die nicht anders können. Ja, die haben halt keine Wahl. Die müssen arbeiten gehen und das Geld verdienen, ansonsten landen sie in Armut. Ich hoffe, auch wenn ich jetzt hier durchgehe, dass du keine Anklage, kein Verdammnis hörst, ja, sondern dass du mein Herz hörst, okay? Weil es kommt, es geht weiter, okay? Es geht weiter. Warum ist das? Das ist, was ich mich hinterfrage, was hinterfragt habe. Was ist das? Was passiert in unserer Gesellschaft? Warum? Warum die ganzen Abtreibungen? Warum die ganzen so viele Kinder in überfüllte schon Kindertagesstätten stecken? Warum gibt es immer weniger und weniger Leute, die überhaupt Kinder haben möchten? Warum? Weißt du, was ich glaube, der Grund ist? Eine tiefe Wunde im Herzen unserer Gesellschaft, speziell in unserer deutschen Gesellschaft, sicherlich in anderen Gesellschaften auch, aber ich spreche heute speziell über unsere deutsche Gesellschaft. Es ist eine tiefe Wunde in unseren Herzen, in unseren Frauen, vor allen Dingen in unseren Müttern. Und das ist die Abwesenheit von Vätern, Abwesenheit von Männern. Und ich spreche von wahren Männern nach göttlichem Prinzip. Männer, oder selbst wenn es nicht nach göttlichem Prinzip wäre, weißt du, Männer, die einfach da wären, wäre ja auch schon was, ne? Denken sich einige. Aber einfach grundsätzlich ist es eine Abwesenheit von Männern, Abwesenheit von Vätern, sie sind nicht da. Der Grund, warum nochmal, warum wir keinen Vatertag feiern? Was gibt's zu feiern? Ne? Was gibt's zu feiern? Mütter, ja, zumindest haben sie Kinder auf die Welt gebracht und sie sind auch da. Sie kümmern sich, sie sorgen, sie sind da. Deswegen ne, so viele Alleinerziehende. Sie gehen nicht weg. Aber was ist bei Vätern? Sie hauen ab. Abwesenheit, nicht da. Also was sollen wir da feiern? Ne? Was gibt's da zu feiern? Einen Grund zu feiern gibt es, wenn Väter anwesend sind, wenn sie da sind, wenn die Kinder, und ich sag dir was, meine Kinder haben das Ganze hinterfragt, weil sie kennen nicht, sie sind nicht in diese, sag ich mal, typischen Durchschnittskinder, die halt einen abwesenden Vater haben, sondern sie haben einen Vater, der da ist und der präsent ist. Und deswegen hinterfragen sie so, Moment mal, wieso wird Muttertag so krass gefeiert und Vatertag gar nicht? Da stimmt doch was nicht. Wieso kriegt die Mama eine Karte und der Papa nicht? Deswegen habe ich euch mal ein paar Karten mitgebracht. Ich habe von jedem außer meinem Kleinen, der ist 2, eine bekommen. Von Zoe, meiner jüngsten Tochter. Sie hat was reingeklebt und ihren Namen draufgeschrieben. Ich sage jetzt vielleicht nicht, von wem es ist, weil wo ich es selbst vor der Familie zeigen wollte, war ihm das schon peinlich. Er hat sehr viel Humor. Weißt du, wir sagen oft das mal immer so, weil auch Mama. Was ist? I love you. Hat er tatsächlich dann hier reingeschrieben, weil er hat diesen Spaß verstanden. I love you. Es gibt da so eine Werbung. Ja, und das ist so lustig, weil das Kind steht am Bett und die Mama versucht irgendwie zu schlafen und Mom. Oh, was ist denn? Wacht irgendwann auf. Was ist denn? Und I love you. Okay. Mein Sohn, der ist besonders schlau, mein Ältester, der hat sich gedacht, ich lade den Papa zum Fußballspiel ein und hat sich das hier aus seinem Bundesliga-Katalog ausgeschnitten. Also mein Team hier oben, ne, und hier unten, das sind die Teams, gegen die ich mir ein Spiel aussuchen darf. Das interessiert die Fußballfans, ne? Ja. Und dann er lädt mich zum Stadion ein, gegen eins von diesen Teams, hat aber dann halt hinterher noch hinzugefügt, dass ich das bezahlen sollte. Aber ich darf mir das Spiel aussuchen, das ist schon mal was. Das habe ich noch nicht so ganz durchblickt. Das war irgendwie eine Zusammenarbeit von meinen beiden Töchtern. Und ich glaube, es sollte für meine Jüngste sein, aber meine Jüngste meint, sie kann das noch nicht so richtig, muss meine Ältere das durchführen. Und zwar ein Gutschein. Vieles für mich, du hast vieles für mich getan, deswegen mache ich auch was für dich. 5 Minuten Füße krabbeln. Oh. Die wissen, was mir gut tut. Ja. Spülmaschine ausräumen und Tisch decken. Es kam aber irgendwie hinterher raus, dass die Kleine das wollte, aber die Große das ausführen muss. Das hier haben die in der Schule gemacht. In der Schule durften sie sich aussuchen, auch mache ich was für Mama, was für Papa. Und meine Tochter hat gesagt, ja, ich mache auf jeden Fall auch was, also nicht nur, aber auch was für Papa. Und dann haben die geschrieben, und das passt total zu meinem Thema heute. Lieber Papa, hinter jedem glücklichen Kind gibt es einen großartigen Vater. Alles Liebe zum Vatertag. Okay. Ich würde mir von Herzen wünschen, dass es für jeden in diesem Land wieder Grund gibt, Väter zu feiern. Für jede Familie. Väter zu feiern. Und dass Väter wieder da sind und präsent sind. Denn dieses Land braucht Väter. Mütter brauchen Väter. Okay. Ich lese euch jetzt vor in einen Bericht und ich konnte das nicht alles auswendig lernen, ja, so diesen ganzen Artikel. Deswegen werde ich das vorlesen. Und zwar ist das ein Bericht aus deutschlandfunk.de. Und das heißt Kinder des Zweiten Weltkrieges. Und ich glaube wirklich, dass es einen Link gibt zwischen dieser Wunde, die geschlagen wurde in unsere Mütter und unsere Frauen. Und dass das hier das ganz schön wiedergibt. Und zwar ist das Bericht von Töchtern, die ihren Vater verloren haben. Also es ist teilweise ein bisschen emotional, aber es ist sehr gut. Ich war knapp 9 Jahre, als er fiel. Ich habe eine sehr genaue Erinnerung, wie wir raus aus dem Unterricht abgeholt wurden und wie dann die Familie sich bei meiner Mutter versammelt hatte und dass die beiden kleineren Geschwister noch nicht da waren. Sie waren spazieren mit irgendjemandem und wie ich sie dann geholt habe. Und dann, vielleicht das Wichtigste wirklich, dass ich beschlossen habe, ich müsste jetzt erwachsen sein. Das war mir ganz deutlich, dass jetzt ein Teil der Kindheit vorbei ist. Ich wollte gerade, dass er mir mein Spielzeug wieder zusammenflickt, weil er auch Schreiner war. Und dann kamen wir nach Hause, hatten einen Ausflug gemacht. Wahrscheinlich waren wir auf diesen Ausflug geschickt worden. Und dann kam die Todesnachricht. Uta Pauli und Roland Eckert sind Geschwister. Als sie die Nachricht hörten, waren sie 8 und 4 Jahre alt. Ihr Vater war im Januar 1942 in Russland an der Front gefallen. Es ist emotional für mich, weil mein Opa war in russischer Gefangenschaft. Und es ist das krasseste Wunder überhaupt. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, dass ich am Leben bin, dass meine Kinder am Leben sind, dass mein Vater am Leben ist, das ist nicht normal. Es ist nicht normal. Nicht nur war mein Opa lange Zeit im Krieg an vorderster Front, sondern er war lange Zeit in Gefangenschaft und er war verschollen. Und meine Oma, die sich zur Zeit schon kannten und Briefe geschrieben haben, die Briefe, die es noch gibt, die ich bei meinen Eltern im Speicher gefunden habe und letzten Sommer angefangen durchzulesen mit großer Spannung. Das ist wirklich krass. Und sie wusste nicht, was ist mit ihm. Jahrelang war er in Sibirien, im schlimmsten Gefangenenlager, was man sich vorstellen kann. Und übrigens, ich liebe Russen. Und mein Papa war selber in Russland und hatte so ein Erlebnis, eine krasse Versöhnung. Hatte die ganze Zeit sowas in sich getragen, weil durch diese Geschichte, ja, und es ist komplette Versöhnung passiert. So krass. Komplette Versöhnung und Heilung mit Russen, mit Russland. Und er trägt jetzt so ein Herz für Russland. Okay, das nur nebenbei, was Gott tun kann, ja. Und was Gott vorhat. Und wie Gott aus was Schlimm was Gutes macht. Weil er hat Berufung. Er hat was vor mit deinem Leben. Also er kam total vermagert und verhungert zurück und die Russen dachten, er wäre tot. Und dann haben die Engländer, die Briten ihn aufgesammelt und haben ihn zusammengepäppelt und haben ihn dann im Lazarett gefüttert, bis er dann irgendwann wieder gesund genug war, nach Hause zu fahren, ja, mit dem Zug. Aber das ist ein Wunder, das ist einfach nur ein Wunder. Irgendwann wollte er sich vorher noch umbringen. Er stand und weil dieser Drill von der Ausbildung so extrem war und er ist so wie ich das verstanden habe von meinem Vater, ist er in den Krieg gezogen, weil er weil er sich geweigert hat, am Nazi-Regime teilzuhaben. Ja, sie hätten gesagt, komm, du brauchst den Krieg, wir kümmern uns schon darum. Da gab es Connection und er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Und er hat dafür einen Preis bezahlt. Das war ein Mann. Das war ein Mann. Ich meine, mein Opa nennen durfte. Und dann wollte er sich umbringen, weil der Drill so stark war. Und wollte sich, gesagt, ich kann nicht mehr, ich nehme mein Leben. Und dann ist Jesus ihm entschieden. Und hat gesagt, mach es nicht. Tu es nicht. Und jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich denke, was meinem Vater geworden ist, ne, und was meine Kinder und was sie für eine Berufung haben. Und ich bin eine absolute Überzeugung, dass jedes meiner Kinder dazu berufen ist, die Welt zu verändern. Aber all das wäre nicht passiert, wenn Gott nicht diesen einen Mann beschützt hätte. Stehst du manchmal diese, was er mit dir macht heute, was er mit dir vorhat, du hast keine Ahnung, was das für Auswirkungen hat. Weißt du, so viel dreht sich oft um uns selber und ja, es gibt Leid und es gibt so weiter. Du weißt nicht, was Gott mit dir vorhat. Du weißt nicht, was er mit deinen Kindern, mit deinen Enkeln vorhat. Uta Pauli, Jahrgang 1933. Sie, ihr Bruder, eine ältere und eine jüngere Schwester, gehören der Kriegskindergeneration an. die zwischen 1930 und 1945 geboren wurde. Im Unterschied zu jedem, die erst während des Krieges auf die Welt kam, können sie sich deutlich an ihren Vater erinnern, einen etablierten Münchner Rechtsanwalt. Gut gelaunt und zärtlich. Er hat uns, wenn er abends schon da war, vorgesungen, auch heitere Sachen. Zu Regensburg auf der Kirchturmspitz, da kamen die Schneider zusammen und zu unserem großen Vergnügen. Und andererseits aber auch streng, dass man sich nicht nachgeben durfte. Er hat mich mal veranlasst, ordentlich Flöte zu üben. Wie er mich auf seinen Schultern ins Krankenhaus getragen hat, einen kilometerlangen Weg, im Gebirge, und dann verschwimmt natürlich das Bild, auch immer mit den Fotos, so dass man nicht mehr weiß, was die originäre Erinnerung ist und was die Erinnerung mit Hilfe von Fotos oder Erzählungen ist. Mit den Erinnerungen befasst sich die Historikerin Barbara Stambolis. Und es gibt dann eine ganze Gruppe, die ihren Vater kaum gesehen hat. Vielleicht 2-3 Mal, wenn der Vater von einem Fronturlaub nach Hause kam. Es kann eine bewusste Erinnerung sein. Es sind manchmal da bei diesen Kindern, gerade bei den Jüngeren, die zwischen 39 und 45 geboren wurden, auch Erinnerungen an dramatische Szenen auf Bahnhöfen, also Abschiedsszenen und Trennungen. Auch das haben sicherlich viele von euch von euren Eltern und Großeltern gehört. Ich weiß, meiner Oma ging es so. Ein kleines Mädchen, und die musste dann irgendwie nach Ostdeutschland, stand alleine am Bahnhof. Das sind reale Geschichten, die unsere Großeltern oder je nachdem, wie alt du bist, deine Eltern erlebt haben. Und es gibt die Gruppe, die ihre Väter gar nicht mehr gekannt haben, weil sie eben auf dem Weg waren, nachdem der Vater wieder an die Front zurückgekehrt ist. Der deutsche Liedermacher Hannes Wader thematisierte schon 1980, wie sehr ihm sein Vater durch den Krieg entrückt war. Wenn ich des Nachts die Lok im Arm auf meinem Kissen schlief. In Deutschland sind im Zweiten Weltkrieg schätzungsweise 2,5 Millionen Väter als Soldaten umgekommen. Sie erlagen ihren Verletzungen, kamen in Gefangenschaft um oder gelten heute noch als verschollen. Siehst du da eine Parallele zum heutigen Vätern und die Abwesenheit der Väter? Das, was ich ja eben vorgelesen habe, die ganze Statistik, Alleinerziehende. Nach dem Krieg sind viele Väter nicht zurückgekommen. Heute gibt es über, was haben wir gesagt, das 1,5 Millionen Alleinerziehende. Es gibt heute in der Gesellschaft immer auch diese Abwesenheit der Väter, die, genauso wie die Väter nicht zurückgekehrt sind, kehren sie heute nicht zurück. Das ist eine Abwesenheit von Väter. Väter sind nicht da, sind nicht anwesend, sind nicht präsent. Warum haben sich die Betroffenen mit diesen Erfahrungen so spät erst zu Wort gemeldet? Ich hatte gar keine Zeit, viel nachzudenken. Man hat sehr viel weniger so seine persönlichen Befindlichkeiten reflektiert, weil die Anforderungen viel größer waren. Deswegen habe ich zuerst immer gestaunt. Als das so üblich wurde zu sagen, ach, mir geht's gut. Und ich gesagt habe, na, wo fehlt es denn? Ist es wieder dein Knie oder deine Schulter oder irgend so etwas? Naja, und dann war es was ganz anderes. Dann fühlten sie sich psychisch in Unordnung geraten. Darüber hätten wir nicht nachgedacht. Zum einen haben diese Kinder sehr lange einfach sehr gut funktioniert. Und auch heute kann das sein, dass Kinder funktionieren, aber früher oder später irgendwann merken sie die Abwesenheit von Vätern, auch von Müttern. Und eine Zeit lang funktionieren Dinge, aber irgendwann, weißt du, funktioniert es nicht mehr, weil tief in dir drin ist eine Sehnsucht nach deinem Vater. Sie haben dann auch als Erwachsene sehr selbstverständlich Dinge angepackt, ihr Leben gemeistert und wenig auf sich selber geachtet und haben dann erst spät festgestellt, dass sich in ihnen ganz unerwartet, zum Teil auch beunruhigend, das Kind von damals zu Wort meldet. Das ist das, was ich meine. Heute weckt der Blick zurück bei vielen Frauen eine unerwartet intensive Sehnsucht nach ihrem kaum oder gar nicht bekannten Vater, erzählt Barbara Stambolis. Nachdem sie in ihrer Kindheit die Traurigkeit verdrängt haben, begeben sich die Töchter nun auf Spurensuche. Oft haben sie nur ein Foto oder einen Brief oder kennen die Geschichten, die ihre Mütter erzählt haben. Sie fragen sich, wie der Vater ausgesehen hat, wie er gesprochen und gelacht hat. Wie wäre es, mit ihm aufzuwachsen? Die Frage, ob der Vater sich in der NS-Zeit mitschuldig an den Verbrechen gemacht hat, stehe bei vielen heute im Hintergrund. Zentral ist eher das Bedürfnis, sich diesem Vater, den sie nicht kannten, noch mal nahe zu fühlen und vielleicht einen Weg zu finden, auch sein Grab zu besuchen, es ausfindig zu machen, überhaupt sich von ihm zu verabschieden, irgendwie und zu trauern. Denn für die Trauer hatten sie in ihrer Kindheit keine Zeit, ihre Mütter oft auch nicht. Ich finde das sehr interessant, dass es hier heißt, ob die an Verbrechen schuld gewesen sind, rückt in den Hintergrund. Weil was heißt das? Das heißt, ob mein Vater jetzt, das Verlangen nach dem Vater ist da, ob der Vater gut ist oder schlecht ist oder ob der Schlechtes gemacht hat oder was auch immer, ist erstmal nebensächlich. Es geht darum, ich will einen Vater. Das Verlangen von jedem Mädchen, von jedem Tochter, von jedem kleinen Jungen ist das Verlangen. Wo ist mein Vater? Wer ist mein Vater? Ich will meinen Vater kennenlernen. Das ist erstmal das Verlangen. Egal, was der Hintergrund ist. Egal, was der gemacht hat. Erstmal will ich will einfach meinen Vater. Wer ist mein Vater? Erstmal diese Antwort auf diese Frage. Wer ist mein Vater? Wo ist mein Vater? Deswegen der Titel meiner Botschaft. Wer ist mein Papa? Wo ist mein Papa? Der Tod des Vaters hat alles verändert. Nach dem Krieg mussten die Witwen ran. Sie, die oft keine Ausbildung hatten, meisterten beides, arbeiten und Kinder erziehen. Die Gesellschaft sah ihnen kritisch dabei zu und bedachte sie mit den Worten wie Rabenmutter oder zerstörte Familie oder bessere Hälfte. Dies bestätigte die Mütter und Töchter in ihrem selbst erlebten Defizit. Obendrein stiegen sie in den meisten Fällen sozial eindeutig ab. Die Mütter waren von diesem tiefen biografischen Einschnitt mehrheitlich lebenszugewandte, unkomplizierte junge Frauen gewesen. Ich interpretiere das einfach mal mit, das waren gesunde, lebensfreudige junge Frauen, bis dass dieser Schnitt, dieser radikale, unvorhergesehene Schnitt in ihr Leben hineingehauen hat, dieses zerschmetternde Gefühl, der Vater kommt nicht zurück, mein Mann kommt nicht zurück, mein Ehemann, auf den ich dachte, ich könnte mich um ihn verlassen, er kommt nicht zurück, er ist nicht mehr da, jetzt stehe ich alleine da. Und dieses Gefühl zu der Zeit in den Frauen. Und die Frauen, die deutschen Frauen waren richtig krass. Also ich war in Amerika, wo ich bei Morningstar war, und Rick Joyner hat öfters über deutsche Geschichte erzählt, so faszinierend, weißt du, wir kennen so wenig von unserer eigenen Geschichte. Und der hat immer das erzählt und ich war so, wow, gefesselt von jedes Mal, wenn er davon gesprochen hat, weil da so viel Prophetisches drauf liegt. Und weißt du, Frauen, ihr kennt ja Trümmerfrauen, auch in Berlin, ja? Und was die durchgemacht haben, die sind nach dem Krieg, nachdem der Krieg vorbei war und die Russen sind einmarschiert, durften die tun und lassen, was sie wollten für weiß ich nicht, paar Tage, ja? Das heißt, sie konnten machen, was sie wollen. Und die Frauen waren völlig alleine. Völlig alleine. Kein Mann. Kein deutscher Mann, kein deutscher Vater da, um sie zu beschützen. Stell dir mal vor, ich weiß, das ist in der Vergangenheit, aber es gibt Wunden, die werden hineingeschlagen, die haben Auswirkungen, das, was wir nicht verstehen, oft nachvollziehen können, was das für Wunden sind, die der Teufel versucht hat, in dieses Land hineinzuschlagen. Und eine Wunde, die er versucht hat, hineinzuschlagen, ist diese Spaltung zwischen Mann und Frau. Deswegen diese hohen Ehescheidungen, dieses, ich kann mich nicht auf den Mann verlassen. Viele Frauen denken, ich kann mich nicht auf den Mann verlassen. Viele Töchter und Mädchen denken, ich kann mich nicht auf meinen Papa verlassen. Und völlig ist es, die Männer haben ihr Leben gegeben für ihr Land. Und es ist ohne Selbstverschulden offensichtlich. Die können nichts dafür, dass sie getötet worden sind. Ja, es war nicht ihre Schuld, dass sie nicht zurückgekommen sind. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Frauen alleine da standen und diese Botschaft ihnen vermittelt worden sind. Du bist jetzt allein. Auf den Mann kannst du dich nicht verlassen. Er ist gegangen und hat versprochen, dass er zurückkommt. Und er hat sein Versprechen gebrochen und ist nicht zurückgekommen. Die Mütter waren von diesem tiefen biografischen Einschnitt mehrheitlich unkomplizierte junge Frauen gewesen, die hoffnungslose Pläne für ihre Zukunft gehabt hatten und diese an der Seite eines Mannes verwirklichen wollten. Sie hatten sich kaum vorstellen können, dass das Leben einer Frau anders als im Rahmen einer Ehe glücklich verlaufen könnte. Das ist heute ganz anders. Das ist heute ganz anders, aber kann es sein, dass durch die Abwesenheit von Männern und von Vätern wir genau diese Wunde in Frauen hineingeschlagen haben oder der Feind sie hineingeschlagen hat, weil wir die, es gab eine Zeit, wo Frauen hohen Stellenwert hatten für Ehe. Die ist heute komplett verloren. Warum ist das? Weil auf den Mann kann ich mich nicht verlassen. Der Vater kommt nicht zurück. Und was ist in Männern passiert? Okay, ich komme gleich dazu, ja. Lediglich die Erinnerung an ein zumeist kurzes Eheglück gab den Witwen die Kraft, sich auf ihr Überleben, die Erinnerung an das, was war, die Erinnerung an den liebevollen, freundlichen Ehemann, Vater, die Erinnerung alleine gibt Kraft zum Überleben. Stell dir mal vor, wie viel Kraft du deiner Frau geben kannst, wenn du da bist, wenn du präsent bist. Wie deine Kinder blühen, wenn du da bist und präsent bist in ihrem Leben. Wenn selbst die Erinnerung das schon bewirken kann. Was würde erst mal passieren, wenn du zu diesem göttlichen Mann wirst, diesem göttlichen Vater, der da ist, der anwesend und präsent ist in seiner Ehe, der anwesend und präsent ist im Leben seiner Kinder. Lediglich die Erinnerung an meist kurzes Eheglück gab den Witwen die Kraft, sich auf ihr Überleben und das ihrer Kinder zu konzentrieren. Fortan lebten die meisten ausschließlich für ihre Kinder. Auch das ist eine logische Schlussfolgerung, ein Phänomen. Die Frauen fokussieren sich auf die Kinder, das siehst du auch in der Ehe immer wieder. Der Mann ist meistens zweitrangig, die Kinder haben den Fokus. Die erstmal die Kinder, dann die Ehe. Falsch rum, aber das ist doch was der Feind geschafft hat, den Frauen zu vermitteln. Den Mann kannst du dich nicht verlassen, fokussier dich lieber auf die Kinder. Der Vater ist nicht da, ist nicht anwesend. Und wenn er da ist, ist er auch nicht anwesend. Der Mann wird irgendwann gehen. Das Einzige, was bleibt, sind die Kinder. Also warum investieren in meine Ehe, warum investieren in meine Beziehung mit meinem Mann? Lieber investiere ich in das, was bleibt, als das, was geht. Ist die Lüge, die eingepflanzt ist in unserem Denken. Nochmal zurück zu der Botschaft. Die Botschaft, die gesendet wurde an die Frauen, bewusst oder unbewusst, durch Verschulden oder nicht Verschulden. Ich meine, letztendlich haben wir es verschuldet, weil der Krieg ist ausgebrochen, das war unsere Schuld. Ja? Also letztendlich, ne, dass die Väter nicht zurückgekommen sind, war irgendwo unsere Schuld. Aber unabhängig davon, ob Schuld ist oder nicht, ich möchte Verantwortung übernehmen für die Gesellschaft und sagen, Gott, es tut mir leid, dass wir als Mann nicht da waren, dass wir als Väter nicht da waren. Willst du Heilung sehen in deinem Leben, in deiner Familie und in unserer Gesellschaft? Dann geht's nur, wenn wir Verantwortung übernehmen dafür und sagen, Gott, was? Sorry. War es nicht meine persönliche Schuld, aber sorry, ich als Deutscher übernehme Verantwortung. Danke, Jesus, dass alle Schuld vergeben ist. Danke, Jesus, neuer Tag. Es ist ein neuer Tag. Du hast was vor mit diesem Land. Das heißt nicht umsonst Vaterland. Nicht umsonst. Die Wunde, die geschlagen wurde in die Frauen und die bis heute in Generationen anhalten und deswegen immer noch die Tragödien in Familien passieren. Unter anderem. Ich sage nicht, das ist das Einzige. Aber es ist mir sehr aufgefallen, dass es Parallelen gibt. Es könnte sein. Ja. Also, die Botschaft. Allein sein. Auf Männer kann man sich nicht verlassen. Ich muss stark sein. Ich muss das alleine schaffen. Einem Mann kann ich nicht vertrauen. Enttäuschung, Wut, Schmerz. Ich muss alleine klarkommen, ich muss alleine schaffen. Was meinst du, warum es so viele unabhängige, starke Frauen aber auf ungesunde Weise gibt? Oder die feministische Bewegung. Warum gibt's das? Ich meine, warum gibt es komische Dinge? Weil irgendwo ist eine Wunde geschlagen worden, wo das gesunde Bild nicht gesehen wurde. Und wenn das gesunde Bild nicht repräsentiert wird von seiner Braut, was passiert? Man sucht woanders, die Sehnsucht zu stillen. Man sucht woanders die Hoffnung und das Glück. Aber es wird kein Ende nehmen der Suche. Die Suche geht immer weiter und weiter und weiter. Aber es findet keine Stillung, weil die Stillung findest du nur da, wo Gott sie göttlich hergerichtet hat. Becky hat mich heute Morgen gefragt, wie viel Zeit ich brauche. Er dachte, keine Ahnung. Könnte alles sein zwischen einer halben Stunde und zwei Tagen. Aber dann kam die Idee, ich könnte einen zweiten Teil draus machen. Ja. Ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt weiterzugehen. Ihr habt viele Informationen zu verarbeiten. Und ich gebe euch ein bisschen Vorgeschmack dann auf, wie es weitergehen wird. Weitergehen wird es mit der Frage, was ist ein Mann? Wir haben jetzt viel Hintergrund besprochen und gecovert, was ein Mann nicht ist. Jemand, der abhaut und die Familie allein im Stich lässt. Und es gibt sicherlich einige andere Kategorien, was sich nicht als Männlichkeit beschreiben lässt. Also den Bereich haben wir gut gecovert und wir haben auch die Wunden gecovert, die unsere Frauen in dieser Nation, glaube ich, mit sich tragen, sich bis heute auswirken. Und Dinge wie Alleinerziehung und wie Abtreibung und all das ist für mich eine Wunde der Abwesenheit von Vätern. Warum bei Abtreibung? Warum? Weil Frauen sind alleingelassen. Die wissen nicht, wie sie klarkommen sollen mit sich selber im Leben. Und was macht der Mann? Tschüss, nicht meine Verantwortung. Deswegen, ein Mann sich, jedes Mal, wenn ein Mann Verantwortung nimmt, und ich kenne Beispiele, und dass mein Herz so anruht, wo ich denke, wow, da ist ein Vater, der tritt ein. Wenn Männer sagen, hey, lass uns das Kind behalten. Ich bin da, ich bin an deiner Seite, ich übernehme Verantwortung. Das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied. Wir können nicht die Frauen verantwortlich dafür machen, dass es die Abtreibung gibt. Ich würde viel mehr Männer verantwortlich dafür machen, weil, weißt du, erst hast du das Vergnügen und den Spaß und dann haust du ab, adieu. Das. Das ganze Thema, was ist ein Mann? Wie werde ich zum Mann? Wieso so viele verkorkste Männlichkeit in jegliche Richtung. Der Mann ist weder weder das eine noch das andere. Ich will nicht so viel wegnehmen. Weißt du? Macho, yeah, ich hab's drauf. Ist das der wahre Mann? Oder ist es muss vorsichtig sein. Das andere Extrem. Ich glaube, Männer sind keine Weicheier. Und genauso wenig wie der Macho einen Mann repräsentiert, genauso ist es die komische, verdrehte, feminine Seite des Mannes. Das ist auch nicht, was eine Frau weiterhilft. Was hilft es einer Frau, wenn noch eine Frau dazukommt? Genauso wenig, wie es einem Mann hilft, wenn ein Mann dazukommt. Es gibt irgendeinen Grund dafür, dass es einen Mann, eine Frau gibt, einen Vater, eine Mutter. Jeder gibt was, was der andere nicht geben kann. Und das komplementiert sich, ja. Und nochmal, ich sage nicht, dass nicht Gnade da ist, wenn du alleinerziehend bist. Ich habe zwei meiner besten Freunde, ja, super Typen und auch die Geschwister. Die eine hatte 3 Kinder, die andere 4. Ja, beide alleinerziehend, sehr starke Frauen und Persönlichkeiten und die Kinder, ja, also und mit Gott, ja, die waren mit Gott. Deswegen, wenn du alleinerziehend bist, sage ich, ich ermutige dich, wenn Gott kommt als Vater, weißt du, kannst nicht erzwingen, wenn kein Vater da ist, kein Vater da. Aber Gott als Vater ist da. Gott, der Vater aller Vaterschaft, ist da. Und der war da im Leben dieser Kinder, die nur Mütter hatten. Der war da und er hat sich auch manifestiert durch andere Männer, die als Väter hineingekommen sind. Ja, und diese Gnade, die ist da und die spreche ich aus über dir, wenn du alleinerziehend bist. Ja, das ist eine Realität, weil Gott ist da. Gott ist da. Sein Herz ist da. Er ist für dich. Er ist für dich. Aber das ist keine Entschuldigung für die Abwesenheit von Vätern. Das ist keine Entschuldigung dafür, dass Männer nicht mehr Männer sind und abhauen und laufen und feige sind. Das ist keine Entschuldigung dafür. Okay? Ich klag dich nicht an, sondern ich klag die Feigheit an, die der Teufel, der Feind irgendwie versucht hat, irgendwie geschafft hat, hineinzubringen. Durch dieses ganze Verdrehtsein. Was ist wirklich Männlichkeit? Was ist das überhaupt? Und so viel Verwirrung und Durcheinander. Also, wir schließen jetzt hiermit und ich werde diesen Teil fortführen und darüber sprechen, was Männlichkeit ist, was Männer sind, was Ehemänner sind, was Väter sind und wie ein Junge zum Mann wird. Das muss ja irgendwie eine Antwort auf dieses Problem geben, oder? Es muss ja irgendwie, okay, jetzt haben wir alles das, jetzt wissen wir, oh Mann, alles kannst du vergessen. Jetzt einpacken, aber so ist es ja nicht, oder? Wenn du hier nicht zum ersten Mal bist, weißt du, es gibt eine gute Nachricht, es gibt eine gute Botschaft. Jesus ist gekreuzigt worden, um alles neu zu machen. Um alles neu zu machen. Dich, deinen Ehepartner, deine Kinder, deine Beziehungen, er ist gekommen, um alles wiederherzustellen. Wiederherzustellen. Und das Standard nach der Kreuzigung soll jetzt noch besser sein als das, wie es war bei Adam und Eva. Und da war es schon ziemlich gut. Amen. Okay, also, ich freue mich darüber zu sprechen, über Männlichkeit. Und wir werden ein bisschen reden über David, weil David war ja ein richtiger Mann, oder? Amen? Ja? Er hatte keine Angst, Gott anzubeten, so wie viele von uns Männern. Das könnte komisch aussehen. Mein Sohn ist heute während des Lobpreis zu mir gekommen und hat gesagt, Papa, predigst du heute? Ich so, ja. Kann ich dabei sein? Warum er jetzt doch gegangen ist, weiß ich nicht, aber. Immerhin. Positives Feedback. Okay. Lass uns mal aufstehen zusammen und wir beten. Ich möchte euch jetzt halt, es geht nicht, wie gesagt, ich möchte euch nicht alleine lassen jetzt mit diesem, ne? Oh, was ist das jetzt und was ist jetzt die Hoffnung? Aber ich hoffe, ihr wisst, was die Hoffnung ist, ja? Jesus, höchster Name, treuer Erlöser, la 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 la. Okay, wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, dann komm zum Teil 2 und ermutige alle deine Freunde und Geliebten, die jetzt nicht dabei waren, den ersten Teil zu hören, weil sonst wird es wahrscheinlich, ja gut, kann da schon einen Übergang finden, aber es wäre wahrscheinlich hilfreich, den ersten Teil zu hören. Jesus, lass mal einfach Hände ausstrecken und lass mal einfach für unsere Gesellschaft beten. Weißt du, nicht nur... Ich weiß, Gott bringt Heilung in dein Herz, ja, und es hindert ihn nichts daran, nur weil du jetzt noch nicht den zweiten Teil gehört hast, weil du jetzt noch nicht gehört hast, wie du wirklich zum Mann wirst oder zur Frau wirst oder was auch immer, heißt nicht, dass du gehindert bist, jetzt Gottes Heilung schon zu empfangen. Ich habe es ja vorher gesagt am Anfang. Ich glaube, dass Gott das Ganze mit seiner Gegenwart und seiner Kraft begleiten wird. Und Jesus, ich danke dir echt für das, was du tust. Einfach, dass du unsere Herzen anrührst, dass du einfach auch siehst, dass du Dinge in uns im positiven Sinne erschütterst, wo du uns zeigst, wow, mein Papa war so, weil, weißt du, eine Sache, die mir wirklich geholfen hat, selber, mit meinem Papa, und mein Papa war nicht immer so, wie er jetzt ist, ja, das kann meine Schwester und ich bezeugen. Aber was, wisst ihr, was mir am meisten geholfen hat? Mich hinzusetzen, ich habe noch in Amerika gelebt, bin zurück zum Urlaub gekommen, und habe mich hingesetzt mit ihm und habe einfach mal zugehört, seine Geschichte, zum ersten Mal, seine Geschichte von seinem Vater in Kriegsgefangenschaft, in Russland und dann auch, wie er war und die Auswirkungen davon und was er selber durchgemacht hat als Kind. Und mir ist auf einmal klar geworden, wow, was habe ich für einen guten Vater im Verhältnis? Und was passiert ist, es fällt dir so viel leichter, wirklich vom Herzen zu vergeben, weil du siehst auf einmal diesen Vater, der alles gegeben hat. Der alles gegeben hat. Mein Vater und Mutter hatten beide Gründe, ihre Ehe auch zu beenden, aber sie haben es nicht getan. Sie haben es nicht getan. Und ich bin so dankbar dafür. Ich bin so dankbar dafür, dass sie durchgestanden haben durch diese Zeiten, wo es so leicht gewesen wäre, zu sagen Adios, wo es so leicht gewesen wäre für meinen Vater, ich habe genug, oder für meine Mutter, ich habe genug. Aber sie haben sich entschlossen, zusammen zu bleiben. Frag deinen Vater, wenn er noch lebt, nach seiner Geschichte. Setz dich mit ihm hin, trink einen Kaffee und frag, was ist deine Geschichte? Was wird dir helfen zu verstehen? Es wird dir helfen zu verstehen, warum dein Vater, vor allen Dingen, wenn du Wunden hast von der Vergangenheit, Vaterwunden, wird dir helfen zu verstehen, warum er so war. Wenn es die Gelegenheit nicht mehr gibt, weil du hast keinen Kontakt oder er ist nicht mehr im Leben, dann setz dich hin mit einer Tasse Kaffee mit Jesus und lass ihn es offenbaren. Warum, was dein Vater, was er selber, was seine Geschichte ist, was ist seine Geschichte, was ist sein Hintergrund, was hat er durchleben müssen? Es wird dir helfen, loszulassen, zu vergeben, weil nur das wird dir die Befähigung geben, selber nicht das Gleiche durchzugehen wie dein Vater, weil wir sagen alle, wir wollen nicht, wir werden nicht so sein und wir werden es nicht, wir werden es schaffen und du wirst genau das Gleiche machen wie dein Vater und noch schlimmer. Genau das Gleiche. Weil es ist einfach das biblische Prinzip, weißt du, wenn du nicht loslässt, wenn du nicht vergibst, hast du keine Chance, die Gnade Gottes zu empfangen für dein Leben. Das heißt, der erste Schritt ist, lass los, egal was dein Vater gemacht hat, vergib, lass los, damit ein neues Zeitalter für dich anbrechen kann. Jetzt danke dir echt für diesen Morgen und ich danke dir echt für alles, was du vorhast. Ich danke dir, dass du Vaterschaft komplett wiederherstellen möchtest in dieser Gemeinde, in diesem Leib. Danke Jesus für offene Herzen, Jesus. Danke Jesus, dass du uns konfrontierst mit wahrer Männlichkeit, mit wahrer Vaterschaft, mit deinem Herzen, Jesus. Danke, dass du den Standard für uns gesetzt hast. Und ich segne dich, segne jeden Einzelnen hier einfach mit der Erkenntnis und der Liebe Gottes und mit der Hoffnung in deinem Leben, dass Gott alles für dich gegeben hat, damit du ein wunderbarer Vater, eine wunderbare Mutter sein kannst, ein wunderbarer Sohn, eine wunderbare Tochter, in der Fülle befähigt durch Jesus Christus, der alles getan und vollbracht hat am Kreuz, hat dir alles gegeben, was du brauchst. Amen.